Freuen Sie sich auf das Netzwerkevent für die Pioniere der Wasserstoffbranche. Das H2 Forum Berlin am 4. und 5. März bringt erfolgreiche Projektrealisierer, Entscheider aus Wirtschaft und Politik und Finanzierer zusammen. Und das bereits zum 5. Mal. Die zweitägige Managementkonferenz mit 450 Teilnehmenden ermöglicht intensives Netzwerken in einem exklusiven Rahmen. Neben Keynotes und Paneldiskussionen mit Top-Speakern erwarten Sie beim H2 Forum Berlin Projektberichte aus der Praxis, interaktive Formate und Austausch auf Augenhöhe. Seien Sie im März mit dabei. Nutzen Sie den Code H2FPODCAST und buchen Sie Ihr Ticket unter h2-forum.eu.
Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Es ist im Endeffekt kurz vor Weihnachten. Die gemütliche Zeit, die startet langsam. Jetzt haben wir alle noch Stress, aber trotzdem machen wir es uns alle an der Hydrogen Bar wieder gemütlich. Und Johannes, wir haben wieder, wie soll man sagen, heute schon einen Stammgast eigentlich bei uns zu Gast.
Ja, genau. Zum dritten Mal inzwischen ist Colin hier. Hallo Colin. Also unsere Hörer, die kennen dich bestimmt als den Botschafter aus Kanada, der uns immer mit auf den Weg gibt und quasi erzählt, wie die Wasserstoffentwicklung in Kanada vonstatten geht, was es da Neues gibt. Und darum sind wir natürlich super happy, dass du wieder Zeit gefunden hast. Ich glaube, das letzte Mal war es irgendwann im Herbst letzten Jahres, dass wir gesprochen hatten. Und ja, es ist über ein Jahr her und in einem Jahr hat sich einiges getan, denke ich mal.
Ja. Allerdings, ja. Ja, erstmal vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich freue mich auch immer, mal wieder dabei zu sein. Ich höre ja auch, wie ich schon mal gesagt habe, sehr fleißig euer Podcast und hole mir auch einige Infos von euch. Also wenigstens, was ich tun kann, ist auch ein paar zurückzugeben. Aber ja, ich tue mein Bestes dann.
Ja, danke dir, Colin. Wir haben vereinzelt schon jetzt die Frage von Hörern bekommen, ja, wer ist denn dieser Colin eigentlich? Und wir haben das bisher immer nicht so jetzt an die große Glocke gehängt, aber im Endeffekt, du kommst natürlich aus der Branche, natürlich, das ist kein Geheimnis, und du arbeitest für ein Unternehmen, was sich auch sehr stark interessiert, für Igel Burgmann, Colin.
Ja, das ist richtig. Also ich bin seit circa 3 Jahren jetzt bei Igel Burgmann. Davor war ich auch involviert in der Wasserstoffbranche im Testing-Bereich, also Wasserstoffprüfungen für Fahrzeuge, hauptsächlich Komponentensysteme, Tanks. Und jetzt ist es halt so ein bisschen auf eine größere Skala von Produktion bis Verteilung, Umwandlung in Ammoniak zum Beispiel. Also ein bisschen den größeren Überblick habe ich jetzt projektmäßig. Und ja, genau, bei Igel Burgmann sind wir jetzt stark involviert mit unserem Energy Transition Team und ich bin eben für die Wasserstoffteil verantwortlich, genau.
Genau, und Igel Burgmann ist natürlich auch eine nordamerikanische Firma. Dadurch hast du viel Kontakt noch zurück in deine alte Heimat und dadurch natürlich auch viele Einblicke. Und es freut uns natürlich, dass du die so bereitwillig mit uns teilst und mit unseren Zuhörern. Ist immer super spannend.
Ja, also erstens ist Igel Burgmann tatsächlich eine deutsch-japanische Firma.
Ach, wirklich?
Aber, ja, also das sollte man vielleicht klarstellen. Aber wir haben natürlich einen sehr großen Footprint in Nordamerika und haben auch einen Standort in Houston, Texas, unter anderem aber auch so verteilt in Kanada und auch in anderen Städten in den USA. Aber genau, also wir sind jetzt sehr auch fokussiert auf Nordamerika. Das heißt aber nicht, dass wir die anderen Regionen nicht oder außer Auge lassen. Die sind natürlich für uns auch sehr interessant.
Mhm. Aber wir möchten im Podcast heute natürlich vor allem wieder über das Land Kanada sprechen. Wir haben es ja so ein bisschen zu einer schönen Tradition hier im Hydrogen Bar Podcast gemacht, eben halt einmal im Jahr uns diese Verbindung zwischen Deutschland eben hier auf unserer Seite vom Atlantik und eben halt Kanada auf der anderen Seite anzugucken, weil sich im Endeffekt schon vor Jahren ja so ein bisschen eigentlich diese, ja, man kann es schon, ich würde fast sagen, Partnerschaft oder ja im Endeffekt Freundschaft ergeben hat, eben halt zwischen diesen zwei Ländern, was das Thema Wasserstoff angeht. Und deshalb ist natürlich auch hier in Deutschland immer extrem spannend, wie ist der Status in Kanada? Vor allem auch unter diesem Eindruck, dass wir ja im Endeffekt sehr auf Kanada angewiesen sind, speziell was die Importe dann von Wasserstoff angeht. Und ja, im Endeffekt, wir haben das ja schon x-mal im Podcast diskutiert, ja, ein nicht unerheblicher Teil der im Endeffekt der deutschen Wasserstoffstrategie ja darauf basiert, immer, dass Wasserstoff eben aus anderen Ländern hierher zu uns importiert wird. Und eine ganz gewichtige Rolle soll da eben auch die Erzeugung von Wasserstoff in Kanada spielen und dann eben der Transport hier nach Deutschland. Aber Colin, so wie man sich's vorgestellt hat und wie man sich's auch vielleicht im letzten Jahr, ich glaube, wir haben im letzten Jahr auch drüber gesprochen, noch gewünscht hat und ausgemalt hat, so ganz wird's nicht kommen, weil es auch auf der kanadischen Seite, aber da sind die Kanadier auch nicht alleine, es gibt bei uns die ähnlichen Beispiele, es gibt Verzögerungen in den Projekten und die erzeugten Mengen an Wasserstoff, die sind vielleicht auch gar nicht so groß, wie man sich's gedacht hat.
Ja, also ich glaube, wir haben auch schon damals über das Thema gesprochen, wie wir diese Zeitraum von 2025 sehr, sehr knapp fanden, auch schon damals vor 2 Jahren.
Ja.
Und ich glaube, wir sind alle nicht überrascht, dass es immer noch nichts vor Ort steht an Equipment, an Anlagen und sonst was. Ich glaube, da sind 2 Hauptfaktoren. Ich glaube einfach, dass beide Seiten so ein bisschen erwartet haben, dass die jeweils ein bisschen weitermachen würden oder weiter wären sozusagen. Mhm. Also in Deutschland, in Europa allgemein gibt es natürlich sehr viele bürokratische Themen, die natürlich zu Verzögerungen führen. Es sind viele Länder, es sind viele Ansprechpartner oder wie auch immer für die unterschiedlichen Länder. Und das führt alles zu ein bisschen längere Wartezeiten, glaube ich. Und in Kanada haben sie wahrscheinlich gehofft, dass in Europa die alles so ein bisschen mehr oder ein bisschen schneller vorantreiben würden. Und das würde dann für sie auch bedeuten, dass es auf ihre Seite in Kanada alles ein bisschen schneller gehen würde. Ich glaube, diese 2 Faktoren haben dazu geführt, dass es auf beiden Seiten dann Verzögerungen gibt jetzt. Es war aber natürlich auch eine sehr große Aufgabe, was Kanada sich aufgenommen haben, um zu sagen, wir wollen jetzt einfach mal 2 Riesenanlagen auf der Ostküste da bauen, um Deutschland mit Wasserstoff oder grünen Ammoniak zu versorgen, ohne dass die bisher irgendeine Anlagen hatten. Das sind so, das sind so Sachen, die man nicht so leicht einfach baut, vor allem wenn die Industrie noch so klein ist. Also es war natürlich die Ziele waren natürlich die richtigen, aber ich weiß nicht, ob der Zeitraum so ganz durchdacht war.
Okay. Ja. Und in Kanada, diese Projekte, die waren ja schon hauptsächlich für den Export gedacht, richtig? Da ist ja weniger wirklich die Nutzung von Wasserstoff vor Ort mit eingeplant gewesen.
Ja, also wenn wir über die Projekte da an der Ostküste reden, waren sie hauptsächlich für den Export. Man muss aber auch nicht vergessen, dass dieser Teil von Kanada nicht so dicht besiedelt ist sozusagen. Es sind nicht so viele Leute da. Die Industrie ist auch nicht so groß wie zum Beispiel in Deutschland. Also der Teil, was die brauchen in dieser Teil von Kanada, ist natürlich nicht so riesig wie zum Beispiel, was Deutschland braucht. Also der Großteil war natürlich für den Export oder ist für den Export gedacht. Mhm. Deswegen gibt es ja auch dieses Hydrogen Agreement zwischen Deutschland und Kanada. Und deswegen haben sie sich auch darauf konzentriert. Das heißt aber nicht, dass es keine andere Projekte in Kanada gibt, wo Wasserstoff produziert wird, auch für die Benutzung innerhalb von Kanada. Zum Beispiel in Alberta gibt es ja mehrere Projekte und dort gibt es auch Pipelines, die auch verwendet werden können. Ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, dass wenn da schon Infrastruktur vor Ort ist, das spielt dann eine große Rolle, ob das dann vor Ort auch benutzt werden kann.
Ja. Was mich bei der Sache so ein bisschen überrascht hat, da interessiert es mich, wie du das siehst, die Argumentation oder das, was eben jetzt gesagt wird zu dieser Exportvereinbarung oder Importvereinbarung auf unserer Seite in Deutschland, die Sprache hat sich da doch extrem verändert aus meiner Sicht. Eben halt, wie du es erwähnt hast, zunächst hieß es, wir haben in 2025 regelmäßige Lieferungen nach Deutschland mit diesen und jenen Mengen. Und jetzt ist im Endeffekt die Aussage, es gibt schon immer noch das Ziel, ein erstes Shipment, eine erste Lieferung nach Deutschland zu haben in den Jahren 2026, 2027 oder 2028. Ja. Also das ist schon extrem weichgespült, hat man den Eindruck, oder?
Also ich habe auch sogar gelesen, ich glaube in einem Artikel stand, die erste Lieferung, stand natürlich nicht, was für eine Größe oder eine Menge das wird, könnte sogar noch im 2025 stattfindet. Könnte sogar noch. Also das, diese Beschreibung fand ich auch etwas witzig.
Ja, ein anderer Punkt, der ja auch da immer wieder hochkommt, ich weiß nicht, ob du den auch verfolgt hast, ist, dass es ja nebenher auch diese Bohrungen gibt, wo dann natürlicher Wasserstoff gefunden wurde. Und wenn man da diesen Artikeln Glauben schenkt, dann sind es ja wirklich gehörige Mengen an Wasserstoff. Mhm. Glaubst du, die könnten da einspringen sozusagen? Also dass man sagt, ja gut, die Elektrolyseurprojekte, die sind nicht so weit, aber jetzt bohren wir da einfach ein paar Löcher in den Boden und machen da ein paar Rohre dran. So ungefähr. Dann verschiffen wir das.
Also als ich das gelesen habe, ich finde, ich meine, das ist jetzt schon wieder eine neue Farbe an Wasserstoff.
Ja, genau.
Aber gut, also, oder weiß heißt es, glaube ich, sogar.
Ja, weiß,
genau. Also wenn ich das lese, das finde ich natürlich schön und gut. Allerdings, da muss man, glaube ich, ein bisschen vorsichtig mit sein. Ich meine, wir wollen ja aus erneuerbaren Energien sauberen Treibstoff produzieren sozusagen. Ne? Und hier würde man dann gleich wieder in die Erde dann bohren und sich wieder aus der Erde Treibstoff holen, wie wir das bisher auch immer gemacht haben. Mhm. Natürlich es hilft das uns, wenn man über die Preise von Wasserstoff reden. Das ist natürlich, ich glaube, da stand in einem Artikel, das könnte so einen halben Cent pro Kilogramm kosten. Oder nee, 50 Cent meine ich. 50
Cent. Halben Euro.
Halben Euro
meine Dollar ich, genau. Oder, ja, genau. Ja,
was, ja, sowas, genau. Und das ist natürlich sehr schön und gut. Dann frage ich mich aber, was denn mit die Subventionen passiert für grünen Wasserstoff, der so teuer ist. Ne? Also wenn man sagt, ja, jetzt haben wir diese Reserve, dann nehmen wir doch einfach den Wasserstoff daraus und verkaufen das. Was passiert dann denn zu den Projekten, die in den Pipeline sind, die diese Investitionen haben, diese Unterstützung von unterschiedlichen Regierungen und Partnerschaften etc. etc. Also deswegen sage ich, da muss man, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sich herantasten. Ich meine, ist es jetzt, glaube ich, das dritte oder vierte Quelle, die jetzt gefunden wurde? Das erste war, glaube ich, in Afrika.
Ja.
Das hat ja so eine ganz kleine Stadt versorgt mit Wasserstoff. Das ist auch gut. Ich glaube, mit allen Sachen, es gibt keinen Silver Bullet. Ich glaube, das könnte dazu beitragen, um den Wasserstoff, um die Wasserstoffindustrie voranzutreiben. Aber ich glaube, so, wenn ich mir das überlege, ja, dann drillen wir jetzt einfach für Wasserstoff, ist, glaube ich, nicht so die ganz richtige Richtung, die wir jetzt gehen wollen. Aber ja, vielleicht sieht dir das anders oder andere Leute sehen es auch anders.
Nein, also das soll sich natürlich alles noch zeigen, so ist auch meine Meinung dazu, aber was mich schon da überrascht hat, ist doch, wie verbreitet eigentlich dieser natürliche Wasserstoff dann offensichtlich in Kanada ist. Also da ist im Endeffekt ja in Saskatchewan jetzt da eben in dem Zusammenhang so ein Streifen, ja, sozusagen jetzt eingezeichnet, einfach auf der Landkarte. Und da gibt es also tatsächlich diverse Felder, wo eben dieser weiße Wasserstoff, wie du es ja auch erwähnt hast, dann eben tatsächlich jetzt gefunden wurde und theoretisch eben abgebaut werden könnte. Ist im Endeffekt dann an der US-amerikanischen Grenze in der Nähe, dann eben halt nördlich von Montana und von North Dakota. Und was mich auch überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, ist eigentlich diese relativ hohe Reinheit. Es gibt ein Feld, wenn das alles so stimmt, ich weiß nicht, wie ihr das seht, da ist die Reinheit von Wasserstoff mit 96% angegeben. Was jetzt aus meiner Sicht für natürliches Vorkommen extrem hoch ist, oder?
Ja, das habe ich auch gelesen. Das fand ich auch sehr beeindruckend, muss ich sagen, dass es in so einer Konzentration gefunden wurde. Ist schön, ist eine gute Sache. Ich bin jetzt kein Experte, was das, was also Minen und sowas anbelangt und wie sich das so entwickelt. Also ich weiß schon, dass es durch die Erde, durch so Löcher und sowas so sich aufbauen kann, aber ja, es hat mich auch überrascht.
Also, ja, also es ist auf jeden Fall spannend. Gut, das Problem bei diesen ganzen, ich kann so quasi Bohrungen, Erdarbeiten und so weiter, ist ja, dass es normalerweise relativ lange dauert. Also ich glaube nicht, dass da jetzt nur, weil es Wasserstoff ist, dann alles plötzlich wahnsinnig schnell geht.
Ja.
Wahrscheinlich kann man in Kanada natürlich das noch schneller umsetzen als in Deutschland. Beziehungsweise hier geht es wahrscheinlich überhaupt nicht, wenn man da bohren will. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, das ist auch was, das wird sich wahrscheinlich so langsam anlaufen lassen. Und dann wird es die nächsten Jahre dauern, bis es wirklich auf die volle Produktion kommt. Und dann wird man sehen, wie das ist. Aber natürlich ist es beeindruckend, dass das so eine hohe Reinheit hat. Ja. No. Aber es bleibt uns wahrscheinlich nichts anderes übrig, als jetzt erstmal drauf zu schauen und schauen, wie sich's entwickelt. Genau. Ein anderer Punkt, der uns auch über den Weg gelaufen ist, war das Path to Zero Projekt, ja, das es in Kanada gibt. Vielleicht sollten wir da auch noch mal ein paar Worte verlieren drüber.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, ganz gut. Genau, jetzt haben wir viel schon ein bisschen in die Zukunft geguckt quasi und von Ankündigungen gesprochen. Gut, eine Ankündigung ist das jetzt auch hier, aber zumindest ist da Fleisch sozusagen dahinter, wenn man das mal so sagen darf. Es geht darum, dass Linde, gut, kann man sagen, war mal ein deutscher Konzern, jetzt auch nicht mehr so richtig. Das habt ihr alle mitbekommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Im Endeffekt dieses Path to Zero Project, wie du es schon erwähnt hast, Johannes, sozusagen halt vorantreiben möchte. Es geht wieder um Saskatchewan. Und da soll tatsächlich eine riesige Anlage erstellt werden, die eben dann tatsächlich da halt grünen Wasserstoff erzeugen soll, mit einem, sozusagen einer Größenordnung eines Investments von 2 Milliarden Dollar. Also durchaus jetzt was, wo man mal so richtig auf die Trommel haut.
Ja, dieses Projekt ist tatsächlich sehr beeindruckend, wie ich es verstanden habe. Hat Linde vor, blauen Wasserstoff da zu erzeugen. Und dieses Wasserstoff wird dann zu Dow für einen Ethylenspalter dann verkauft. Und dann wird Dow das ja in ihre Prozesse dann weiter nutzen. Ich weiß, dass Linde ein ähnliches Projekt in Beaumont in Texas schon gemacht hat. Mhm. Und ja, wie gesagt, ich verstanden habe, ist das so eine Art, ja, soll das so eine Art Carbon Copy sein, dass die so ihre Anlagen nach dieser, ja, dieser Planung dann bauen. Also dann soll das auch, glaube ich, in Zukunft ein bisschen einfacher gehen, ein bisschen schneller und dann hoffentlich auch ein bisschen günstiger. Genau. Aber dieses Projekt ist schon ein sehr wichtiges, vor allem jetzt mit der Unsicherheit nach der Wahlergebnis. Finde ich, ist ein gutes Zeichen, dass Linde da weitermacht und dass es eben solche Leuchtturmprojekte noch gibt. Die sind sau wichtig für die Wasserstoffindustrie, dass es natürlich dann solche Beispiele gibt, wie es funktionieren kann. Ja. Ich glaube, das ist dann für andere Firmen dann auch ein gutes Zeichen und auch ein Grund, auch weiterzumachen und vielleicht selber auch zu investieren.
Ja, weißt du, inwiefern das ein Projekt ist, das quasi jetzt komplett selbstfinanziert ist, oder hängt es auch an Subventionen von der kanadischen Regierung?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die auch Subventionen von der Regierung in Alberta bekommen haben für dieses Projekt. Wie viel das war, weiß ich jetzt leider nicht so genau. Aber auf jeden Fall hat Alberta da mit unterstützt. Ich glaube, das ist natürlich für Linde, für Dow auch eine tolle Sache. Aber ich glaube, es gibt ja auch einen Grund, weswegen die Regierung da in Alberta sich überlegt hat, ja, das ist sinnvoll. Vielleicht liegt es auch daran, dass es nicht das erste Projekt für Linde gewesen ist. Und dieser Standort da in Fort Saskatchewan, der ist auch ein relativ bekannter Standort. Und vermutlich deswegen war es leichter auch, diese Subventionen zu sichern.
Mhm. Ja, es geht um einen Zeitplan bis 2028. Das passt also ungefähr so wieder zu dem, was jetzt auch für den Export nach Deutschland vorgesehen ist. Aber leider für uns Deutsche natürlich hier vor allem der Verbrauch eben halt im Land jetzt im Endeffekt hier vorgesehen. Aber trotzdem, man kann, glaube ich, so zusammenfassend irgendwie sagen, zumindest so in meinem Eindruck, diese ganze Thematik, diese ganzen Projekte, die haben sich einfach jetzt um 3, 4, 5 Jahre einfach verschoben nach hinten, wenn man so sagen möchte, oder?
Ja, also ich hoffe ja nicht, aber es sieht ganz danach aus. Ich glaube, wie gesagt, diese Leuchtturmprojekte, die sind deswegen genau so wichtig, dass andere Firmen jetzt nicht mehr oder nicht zusätzlichen Angst bekommen haben wegen Unterstützung von Regierungen, vor allem in Kanada und Nordamerika. Ich glaube, was zum Vorteil für Kanada ist, ist, dass Also dieser Inflation Reduction Act, da warten wir ja seit 2 Jahren jetzt auf die Details zu diesem 45V Tax Incentive, oder die Firmen warten darauf, um zu sehen, was denn genau oder wie viel Geld die genau bekommen für ihren Wasserstoff. Ich glaube, das könnte dann zum Vorteil für Kanada sein. Sie haben ja auch in Wasserstoffstrategien jetzt auch dieses Green Hydrogen Tax Incentive, wo sie, ich glaube, zwischen 15% und 40%, ja, ich glaube, Equipment finanzieren. Und da werden, glaube ich, über $5 Milliarden sogar investiert in solchen Technologien. Also ich glaube, wenn, dann ist jetzt der Zeitpunkt für die kanadischen Projekten. Aber mal schauen, wie das sich in den nächsten Jahren entwickeln wird. Weil ich weiß, vor allem in Kanada ist der political landscape, wie wir sagen, auch etwas angespannt. Genau, von daher schauen wir mal, was in der Zukunft passiert.
Ja, wenn man sich jetzt so die Großwetteranlage in Kanada anschaut, würdest du sagen, da ist man noch immer quasi optimistisch und sagt, gut, das sind jetzt ein paar Verzögerungen, aber im Großen und Ganzen sind wir auf dem Weg und wir gehen den weiter. Schleichen sich da auch schon Zweifel ein? Es gibt ja natürlich auch diese Aussagen, die sagen, ja gut, dieser ganze Export von Kanada nach Deutschland oder grundsätzlich Export von Wasserstoff, selbst wenn es über Ammoniak passiert, ist ja eigentlich alles ein Humbug und ist eigentlich sinnlos. Wir sollten da am besten quasi jetzt so schnell wie möglich die Notbremse ziehen. Was ist da dein Gefühl vom Markt? Wie sieht der gerade diese Wasserstoffentwicklung?
Also ich würde sogar sagen, dass in Kanada ist immer noch in verschiedenen, also in bestimmten Regionen, ist die Meinung, dass Wasserstoff eine große Rolle spielen kann, hat sich nicht geändert. Und diese Regionen sind eben in British Columbia, zum Teil in Quebec, ich glaube an der Ostküste, da wo diese Projekte angekündigt wurden, da ist auch relativ die Meinung relativ gut, was Wasserstoff und Ammoniak anbelangt. Ich glaube, leider ist der Rest von Kanada immer noch so, wissen so wenig über das Thema. Ich glaube, das hat sich leider auch nicht so stark geändert. Ich glaube, wahrscheinlich wird das erst passieren, wenn die Industrie auch wächst. In Alberta, sicherlich haben sie jetzt auch über das Thema gestolpert. Ich meine, die sind ja auch, wir sagen auch den Texas von Kanada, da haben sie auch sehr viel Öl und Gas und das ist so ihre Hauptgeschäft. Allerdings jetzt mit die Subventionen, mit die Beispielprojekte, die ich vorhin erwähnt habe, da sehen sie auch, würde ich mal annehmen, die Vorteile von Wasserstoff, weil es eben noch ja sehr viel Geld damit machen kann. Und also ob das jetzt der Haupt- oder ein großer Grund ist, aber auch für die Umwelt natürlich eine positive Sache sein kann. Also von daher, ich glaube, es ist immer noch leider ein sehr kleiner Industrie innerhalb von Kanada, was die Meinung, was der Markt anbelangt. Aber ich merke schon, dass zum Glück die Regierung da was macht. Ob es schnell genug ist, ja, das weiß ich nicht so genau. Also ich glaube, die Geschwindigkeit ist das, was uns am meisten, also was am meisten hapert. Und genau, erst wenn da wirklich die Industrie wirklich wächst, wird die Meinung dazu sich ändern. Aber genau, also diese Teile von Kanada, diese Provinces, wo Wasserstoff schon bekannt ist, da hat sich die Meinung jetzt nicht stark geändert. Und da, wo es noch nicht bekannt ist, ich glaube auch leider nicht so viel, weil, ja.
Ja, genau. Ja, verstanden. Ja, ich glaube, wir haben die Gelegenheit, vielleicht in einem Jahr auch wieder einen Blick nach Kanada auch zu werfen, Colin, wenn du dann wieder verfügbar
bist. Sehr gerne.
Das würde uns natürlich freuen, genau. Vielleicht dann auch wieder mit etwas schöneren Nachrichten und optimistischeren Blicken in die Zukunft. Ich bin wirklich gespannt, was das nächste Jahr jetzt bringen wird. Man hat ja schon zumindest die Hoffnung auch, dass es wieder schneller geht mit allem und dass es wieder nach oben geht, dass man wieder mal durchstarten kann und quasi so ein bisschen das Tal irgendwann auch mal jetzt dann durchschritten ist. Und vielleicht, wenn wir uns im Herbst 2025 wiedersehen, auch dann ist es vielleicht soweit.
Vielleicht sollte ich auch mal sagen, ich meine, ich habe jetzt vielleicht einen etwas pessimistischen Eindruck gemacht. Ich finde, was man sagen soll, ist, oder sich darauf konzentrieren sollte, ist schon, dass die Industrie stark gewachsen ist, vor allem im letzten Jahr, was auch vor allem die FIDs anbelangt. Man hat da ein starker oder ein ja, starker positiver Signal in der Wasserstoffbranche gesehen, gemessen. Da soll man auch drauf aufbauen, egal ob in Kanada oder Deutschland. Das ist schon sehr positive Entwicklung. Und ich meine, wenn man noch vor vier Jahren zurückblickt, da gab es ja noch gar keine großen Projekte wirklich. Also
ja.
Man kann natürlich die negativen Sachen sehen, das ist leicht, aber man sollte auch die positiven Entwicklungen nicht vergessen und auf die Entwicklungen aufbauen und die Motivation vor allem nicht verlieren.
Ja, das stimmt, da hast du recht, ja. Genau.
Ja. Das waren jetzt schöne Schlussworte, quasi ja. Auf einer positiven Note enden wir. Vielen Dank dir, Colin, für diese Einblicke. War super interessant wieder. Und ja, mal schauen. Wir bleiben dann über dich natürlich weiter am Puls von Kanada dran.
Ja,
sehr gut. Würde mich auch freuen. Und genau, hoffentlich nächstes Jahr reden wir über die ersten Lieferungen von Kanada nach
genau. Deutschland. Genau, ja, das wäre natürlich super
genau.
Cool. Ja,
genau.
Okay. Ja, danke dir von meiner Seite auch. Ich wünsche dir weiterhin noch eine schöne Vorweihnachtszeit und hoffe auch, du kannst dann in den Weihnachtsferien, wenn es dann soweit ist, in einigen Tagen auch ein bisschen mal sozusagen abschalten und dich auch erholen und mit Schwung ins neue Jahr starten. An euch, liebe Hörer, wir haben in der nächsten Woche noch eine Episode, unsere traditionelle Weihnachtsepisode, die dann eben am 18.12. veröffentlicht werden wird und dann werden wir wieder so wie ihr es schon kennt, in unsere kurze Weihnachtspause uns verabschieden, wo dann zwei Wochen lang nichts erscheinen wird von der Hydrogen Bar. Das ist natürlich ein Rückschlag für alle, aber es ist leider so. Zwei Wochen Pause und dann geht's im neuen Jahr weiter. Aber für heute vielen Dank fürs Zuhören und wie gesagt, wir hören uns dann zur letzten Episode im Jahr 2024 nochmal in der nächsten Woche. In der Zwischenzeit, wie immer, der Hinweis, wenn ihr euch die Vorweihnachtszeit versüßen wollt, dann schaut doch auf unserer Webseite vorbei, www.hydrogenbar.de. Dort findet ihr ein Kontaktformular, das ihr nutzen könnt, um mit uns in Kontakt zu treten oder auch mit Colin in Kontakt zu treten, natürlich, selbstverständlich. Wenn ihr Nachrichten an uns oder an den Colin habt, dann nutzt doch diese Möglichkeit und wir leiten dann entsprechend auch an den Colin weiter. Die andere Möglichkeit ist natürlich, ihr könnt unsere E-Mail-Adresse nutzen, kontakt@hydrogenbar.de. Auch dort erreicht ihr uns und auch natürlich den Colin. Ja, von euch noch irgendwas, Leute?
Nee, dann auch euch eine schöne Weihnachtszeit. Genau, dann hoffentlich hören wir uns dann wieder bald auf der Hydrogen Podcast.
So machen wir's. Ja, gerne. Und eine schöne Zeit euch allen. Bis zur nächsten Woche.
Macht's gut. Bis dahin.